Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Alfio Borzi, Italiener, Mathematikprofessor an der Universität in Würzburg. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Köster.
Wir haben Sie eingeladen, weil Sie sich mit einer relativ neuen Fachrichtung in der Mathematik beschäftigen, dort Experte sind, nämlich für das wissenschaftliche Rechnen. Das soll ganz besonders anwenderorientiert sein. Wie definieren Sie das wissenschaftliche Rechnen?
Ja, das stimmt. Also normalerweise wird das gesehen als ein sehr anwendbarer Teil der Mathematik, also mit numerischer Simulation mit Computer und so. Ich sehe das aber ein bisschen anders. Das heißt, zwischen Theorie, reine Theorie von neuen Strukturen und Experimenten im Labor gibt es heute die Möglichkeit, dass man mit Computer die Realität virtuell untersucht. Und diese dritte Säule der Erkenntnis ist, was für mich wissenschaftliches Rechnen.
Ja. Also Sie bringen Wissenschaft und Forschung zusammen. Können Sie mal ein Beispiel nennen, wo Sie das beim anwendungsorientierten, beim wissenschaftlichen Rechnen gemacht haben, was vielleicht auch in unserem Alltag dann vorkommt?
Oh ja, also zum Beispiel Wein wäre ein ganz gutes Beispiel, weil Wein trinken wir jeden Tag und ich bin in Würzburg, eine Weinregion. Und da war das Projekt war so, wie man am besten Wein produzieren kann mit weniger Verwendung von Energie, weil die Gärung vom Wein wird geregelt oder wird gesteuert durch Kühlungssysteme. Da war für das Ministerium sehr interessant, weil da haben wir versprochen, dass wir sehr große Spannen Energie haben.
Das heißt, Sie haben sich beim Weinchen was ausgedacht. Ach, was könnten wir denn mal machen? Was interessiert uns?
Genau, und da war sofort die Idee, ja, wir können ein Optimierungsproblem machen, einen Steuerungsmechanismus, der zum Beispiel uns erlaubt, sehr gute trockene Weine, also keine Restzucker, mit ganz weniger Verwendung von Energie zu erzeugen. Und das haben wir gemacht, ja.
Welches Ergebnis haben Sie denn dann bekommen? Wie viel weniger Energie wird jetzt dabei verwendet?
Ja, das so. Wir haben wirklich Wein produziert. Also in Bernkastel und Trier und Geisenheim haben wir viele Experimente gemacht, in LWG in Würzburg. Und da hatten wir bei einem Ersparnis von 40% Energie ähnliche Weine, also ganz gute Riesling oder Silvaner produziert.
Aber das heißt, das Kühlsystem haben Sie überall das gleiche verwendet, weil Sie in unterschiedliche Weinregionen gegangen sind?
Na eben, die Idee ist, dass man misst die Temperatur, weiß welche Hefe und man will einen Steuerungsmechanismus bauen, dass sich adaptiv auf diese Gärung läuft und so, dass am Ende weiß, wird kein Restzucker sein.
Das also, heißt, Sie konnten auch die Qualität des Weins verbessern?
Qualität würde ich nicht sagen, weil sonst die Winzer werden sehr böse auf mich sein. Aber wenn die Weintraube stimmt, dann diese neue Kühlung, Steuerungsmechanismus wird einfach weniger Energie verbrauchen. Die Hefe wird nicht strapaziert und da sollte ein besserer Geschmack kommen.
Es braucht ja auch immer Fördermittel, wenn man solche Ideen hat.
Ja,
wie sind Sie da vorgegangen?
Wir sind sehr angewiesen am Steuermittel. Damals haben wir einen Antrag am BMBF gemacht, Bundesministerium für Wirtschaft und Forschung. Und da haben sie großzügig das unterstützt. Also drei Universitäten, drei Promotionsstudenten und sehr viel Unterstützung auch für Workshops und so. Das war sehr interessant.
Ja. Thema Energie, Energiewende so ein großes ist wahrscheinlich.
Gab's ja, das gehört zur Energiewende mit gutem Geschmack.
Herr Borzi, eine vielleicht indiskrete Frage, aber stoßen Sie öfter mal mit Menschen zusammen?
Stoßen? Na, ich hoffe nicht, oder ich versuche es nicht zu machen, ja. Aber deswegen habe ich mich auch mit Stoßproblemen beschäftigt.
Ja, Sie haben ein mathematisches Modell dafür entwickelt, wenn Menschen im Supermarkt beispielsweise zusammenstoßen oder beim Fußballspiel auf dem Fußballplatz.
Und war eine Überraschung für mich, weil am Anfang, wie viele schon versuchen, haben man versucht die Regel, also man will das im praktischen Computer simulieren. Man möchte verstehen und dann wieder erleben in einer Computersimulation. Und bis jetzt war immer, die Idee war, dass man Regel vorschreibt, wenn du so und so kommst, dann der andere wird so und so machen. Und dann ist die Idee gekommen, dass doch, man braucht keine Regel. Man muss so sagen, das ist ein Spiel.
Aber es ist doch eine natürliche Verständigung, wenn ich jemanden im Supermarkt sehe, der steuert auf das gleiche Regal zu, dann trete ich entweder zurück oder er oder sie tritt zurück und das Problem ist gelöst. Wie machen Sie das mathematisch?
Ja, aber vielleicht Sie wollen zur Theke, wo Emmentaler ist und der andere will zu Mozzarella. Und da kreuzen die Wege. Ne? Und wenn alle stehen bleiben, da hat niemand gewonnen. Aber wenn sie einfach eine Abweichungsmanöver machen, dann haben sie etwas, ein bisschen mehr Arbeit gemacht und sie haben beide ihr Ziel erreicht, haben beide gewonnen. Und das nennt man Nash Game. Und das war die Idee, die wir verwendet haben.
Lässt sich das tatsächlich berechnen? Gibt es da nicht einen menschlichen Faktor, der nicht berechenbar ist?
Ja, das, genau deswegen. Ich denke, dass die Idee mit Spielen ist besser, als wenn man Regeln vorschreibt. Da, weil Spiele haben viele Ausgänge und viele Möglichkeiten. Und das ist genau, was die menschliche Seele versucht, immer wieder was Neues zu finden, neue zu erfinden. Und auch beim Nicht-Zusammenstoßen sind die Probleme da, dass man etwas erreichen will. Beide wollen was erreichen. Beide können etwas einsetzen, also eine Idee von Bewegung. Und die Lösung ist genau die Lösung von meinem Spiel, ja, von einem Problem.
Sie sagen sowieso, das ganze Leben ist ein Spiel.
Ja, ich denke schon, ja.
Inwiefern lässt sich das auf die Mathematik beziehen?
Inwiefern? Vielleicht Mathematik ist ein Spiel, der Auseinandersetzung zwischen Schönheit und unsere
Menschen. Da würden Ihnen viele widersprechen, die jetzt genervt im Mathematikunterricht sitzen und sagen, boah, ich muss da binomische Formeln pauken, kann damit nichts anfangen.
Das finde ich, leider stimmt, ich höre das immer wieder, aber vielleicht ist unser Unterricht der Mathematik nicht ganz richtig. Es sollte man ein bisschen anders vorgehen aus meiner Sicht. Also Mathematik ist nicht Rechnen, ist nicht Formel, die man anwendet, um Probleme zu lösen, sondern ist genau die Formel zu finden. Oder warum ist das die Lösung so?
Wie würden Sie vorgehen? Wie würden Sie den Mathematikunterricht anders anlegen?
Also zuerst würde ich die Kinder historisch vorgehen. Die Geschichte der Mathematik ist 6000 Jahre alt. Und oft sind die Lösungen gekommen einfach, weil ganz einfache Probleme da waren und man wusste nicht, wie man das lösen sollte. Und durch diese Probleme hat man sich was überlegt. Und das war das erste Mal, dass zum Beispiel eine Formel gekommen ist. Und dann, okay, dann kann man immer anwenden. Aber das ist der Moment, die Entdeckung, was Neues, dass sie die Mathematik interessant macht.
Höre ich daraus, Sie wollen mehr Geschichten auch zur Mathematik packen, also mehr Hintergrund, warum etwas entstanden ist?
Es wäre sehr schön, wenn in der Schule, bevor man eine Formel gibt, die Geschichte erzählt, wie diese Formel rausgekommen ist.
Sie haben die kleine Geschichte der Mathematik geschrieben und wollen damit auch die Leidenschaft für Mathe wecken. Und da erfährt man zum Beispiel, dass Pythagoras einen Geheimbund für Mathematik hatte. Was war das für ein Geheimbund?
Ja, stimmt, ein Geheimbund, weil er dachte, was alles er untersucht, es muss streng geheim sein. Und bevor man darüber spricht, muss man ganz sicher sein. Und das ist auch wie ein Schatz, den man schützen sollte. Und alle, die eingeweiht waren in diese Studien, was Pythagoras getrieben hat, seine Studenten oder Nachfolger waren auch so, mussten sie schweigen, haben sie eine Schweigenpflicht. Und deswegen dieser Geheimbund. Ja.
Und dann war Pythagoras, schreiben Sie, Hobbyboxer und Vegetarier. Haben Sie sich das ausgedacht?
Das stimmt. Nein. Pythagoras ist, soweit sagen wir, dokumentiert der erste Vegetarier der Welt, weil das steht ganz genau geschrieben, dass er nur, also kein Fleisch gegessen hat. Und Boxer, er war in der Olympiade und hat gewonnen in der Olympiade, wenn er so um die 20 Jahre alt war. Der richtige Boxer, ja.
Und er war der Erfinder der Tonleiter. Auch das ist etwas, was wahrscheinlich den meisten nicht bekannt ist.
Pythagoras ist eine faszinierende Persönlichkeit. Wir haben leider zu wenige Dokumente über ihn, aber doch etwas haben wir. Und er wollte die Harmonie der Welt verstehen und erklären. Und er hat gesehen, es gibt Zusammenhänge, zum Beispiel zwischen Musik und Zahlenfolgen. Und das hat er alles untersucht, ja.
Dann schreiben Sie, Sie schreiben über einige Mathematiker dort. Ich nehme an, Archimedes liegt Ihnen besonders am Herzen. Er stammt nämlich aus Sizilien. Sie stammen auch aus Sizilien, aus Catania. Ja. Er war ein großer Erfinder. Vor allen Dingen hat er was erfunden?
Archimedes hat sehr viel gemacht. Das war ein richtiger Genie. Deswegen der Field Medal, die Nobelpreis, den Symbol ist Archimedes. Also Archimedes hat ganz praktische Sache, wie die Pumpe schrauben.
Schraubenpumpe. Eine Schraubenpumpe,
oder Hebel, was wir Hebel nennen.
Also für die Landwirtschaft war er da ganz hilfreich.
Ja, mit Hebel konnten sie riesige Steine, sogar ein Schiff aufheben. Aber ganz abstrakte Mathematik. Er war der Erste, die Volumen von einer Kugel berechnet hat. Und Sache gemacht, die dann 2000 Jahre später wieder erfunden sind. Ja.
In Alexandria war ein Mathematiker zu finden, der dann den ersten Computer erfunden hat.
Ja, Eratosthenes, ja. Das war gleichzeitig wie Archimede. Eigentlich waren sie in Briefkontakt, haben sie, Archimede hat immer Herausforderungen geschickt. Kannst du das rechnen? Und Eratosthenes wollte Maschinen konstruieren, die gewisse Zahlen folgen, erzeugen.
Und das 275 vor Christus, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Ja, das ist, also damals war die, sagen wir, die Kultur, die Suche nach Neues und die Mathematik so sprudelnd, dass man dann 1000 Jahre warten musste, um das wieder zu erleben. Also das war eine schöne Zeit, ja.
Sie schreiben auch über Hypatia, eine der wenigen Mathematikerinnen.
Ja.
Die hat auch eine Art Minicomputer erfunden, hatte eine Schule für Mathematik und Philosophie.
Richtig, Hypatia war, sagen wir, die letzte Mathematikerin der hellenistischen Zeit und sie war Leiterin von einer akademischen Schule, einer Plato-Schule in Alexandrien und hat Maschinen gebaut oder Messgeräte. Sie hat Astrolabium verbessert und Bücher geschrieben. Sie war eine sehr starke Persönlichkeit. Ja.
Es wirkt ein wenig, als hätten Sie als Mathematiker auch gleichzeitig die Aufgabe eines Historikers übernommen.
Ah, nein, ich bin kein Historiker, aber es gefällt mir, über historische Sachen zu erfahren. Und mit unserer Vergangenheit verstehen wir besser unsere Gegenwart. Also man muss schon lesen, was passiert ist. Ja.
Sie stammen aus Sizilien. Sizilien hat seit jeher eine besondere Rolle in der Flüchtlingspolitik. Die Mittelmeerroute wird jetzt auch mehr und mehr wieder benutzt nach der Balkanroute. Und Italien fühlt sich alleingelassen in der Flüchtlingspolitik. Heute das EU-Innenministertreffen in Innsbruck. Haben Sie als Mathematiker je über irgendwelche Lösungsansätze in der Flüchtlingspolitik nachgedacht?
Nein, in Wahrheit habe ich nicht nachgedacht, obwohl mit einem Kollegen in Polen haben wir eine Idee von ein Modell von wie zwischen Schichten von Menschen, also nehmen wir, dass eine Flüchtlingsgruppe ist, eine Schicht von Menschen, kommuniziert mit anderen und interagiert, weil schon seit gewisser Zeit es gibt Modelle gibt in der Soziologie, die man mathematisiert hat, zum Beispiel menschliche Verhalten, Austausch von kulturellen Ideen und so. Also das, es ist grundsätzlich möglich, dass man auch Mathematik einsetzt. Wobei, wenn der Mensch dabei ist, diese Variable Mensch, das kann man nicht wirklich wissen,
nicht
was korrekt ist.
Ja, aber Sie sagen, da kommt eben auch die Soziologie hinzu. Ja. Inwiefern sind Sie das dann angegangen? Was waren Ihre Lösungsansätze?
Also wir haben nicht wirklich was gelöst. Wir haben etwas geschrieben über Paradox of Integration. Das heißt, ein Paradox, wenn man eine Erkennung von anderen will und da ist eine höhere Ebene, dann versucht sich schlecht zu machen. Also dann ist es zum Beispiel typisch soziologisch. Aber im Bereich von der Flüchtlingspolitik, ich weiß es nicht. Was wichtiger ist, dass zu wissen, dass ein mathematisches Modell hat alles drinnen, was man drin haben will. Also Menschlichkeit, ich weiß nicht, wie man das in ein Modell einbauen kann. Aber das ist, was momentan die Flüchtlingspolitik braucht. Menschlichkeit vor allem, ja.
Ja, es geht vor allen Dingen jetzt um die Verteilung der Flüchtlinge und das Thema, die Außengrenzen abzuschotten.
Ja.
Inwiefern, Sie haben ja auch Kontakt in die Heimat nach Catania. Wie wird das bei Ihnen diskutiert?
Es wird sehr stark diskutiert und das erklärt, warum die neue Partei sehr stark ist in Richtung gegen die Flüchtlinge. Weil man hat bis jetzt gewartet, dass etwas passiert oder dass das Problem für sich ist einfach gelöst wird. Aber es wird immer schlechter. Ja. Aber ich finde, die Idee von Abgrenzung funktioniert nicht, wenn man an die Quelle nicht etwas tut. Warum diese Leute flüchten? Warum gehen sie weg? Vielleicht tun wir auch etwas schlecht, dass sie einen Grund gibt, zu uns zu kommen. Ja.
Das eigentliche Problem, die Bekämpfung der Fluchtursachen.
Ja, die Ursache ist das Problem, nicht Flüchtlinge. Ich meine, ich bin auch ein Migrant von Sizilien, bin ich jetzt in Würzburg. Also menschliche Bewegung gibt es, seit Menschen gibt. Aber diese Massenbewegung, dann erklärt man nur durch die großen Probleme, Ursachen, die an der Quelle sind. Und das muss man bekämpfen, ja.
Was ich daraus höre, ist eine Kritik einer des anfänglichen Umgangs mit der Flüchtlingsproblematik und jetzt eben bilaterale Absprachen zu finden, ist das der richtige Ansatz?
Bilaterale, das heißt zwischen Italien und Deutschland oder Italien und Österreich. Ich finde, das ist überhaupt keine Lösung, weil das Problem ist nicht in Italien oder in Deutschland, das Problem kommt von außen in Italien und in Deutschland und daher ist nur eine geografische Frage, warum mehr in Italien und nicht mehr in Deutschland. Aber was macht man? Man muss die Quelle sich fragen, warum diese Leute kommen. Ja. Natürlich ist die Verteilung wichtig, weil man kann nicht warten, weil Sizilien so nah ist an der Flüchtlingsregion, dass Sizilien mehr aufnimmt. Das kann nur Probleme hervorrufen. Ja.
Seit 7 Jahren leiten Sie den Lehrstuhl für Mathematik an der Universität in Würzburg. Sie stammen aus Catania in Sizilien. Sie wollen die Studenten für Mathematik begeistern, auch für ihre Heimat Sizilien?
Ja, für alle Studenten in der Welt. Also ich war auch in Catania nicht lange Zeit her Vorlesungen halten und auch einen Promotionskurs gemacht mit anderen Kollegen. Ja, ich möchte gerne die Studenten, die interessiert sind, begabt sind, dass sie eine Chance haben, auch die neuesten Entwicklungen kennenzulernen. Ja.
Wie kommt denn eigentlich Ihre Begeisterung für die Mathematik? Sie haben erstmal Physik studiert.
Vielleicht soll ich mir erzählen, dass ich, wenn ich in der Volksschule war, also ich war 8 Jahre alt, hatte eine Lehrerin, ganz hübsche Lehrerin, ganz jung. Und ich weiß nicht, ob ich in sie verliebt war oder in der Mathematik, die sie unterrichtet hat. Aber seitdem bin ich immer mit mathematischer Sache, also immer begeistert.
Und dann ging der Weg wie weiter? Sie haben dann promoviert in Triest, Sie sind nach Graz gegangen, Sie sind auch in Oxford gewesen, Sie sind dann in den Bereich Forschung gegangen.
Ja, das Leben von einem Wissenschaftler, fast alle Kollegen sind so, ist ein bisschen wie ein Zigeunerleben. Ich habe in Catania Physik, theoretische Physik studiert und dann ein Stipendium in Triest, in eine gute internationale Schule für Promotion gemacht. Und dort habe ich meinen Übergang zur Mathematik erlebt. Und von dort war meine erste Arbeit als Research Officer, nennt man, in Oxford. Und das war sehr aufregend, weil in Oxford wollen alle sein. Das heißt, ich als ganz kleiner, junger Mann habe jeden Tag berühmte Mathematiker gesehen, die einfach dort einen Vortrag halten wollten.
Wann kam denn diese Begegnung mit dem wissenschaftlichen Rechnen, was ja als noch relativ neue Fachrichtung gilt?
Ja, diese Begegnung kam nie oder es hat immer gegeben, weil wissenschaftliches Rechnen ist einfach, wie ich sage, eine fast vielleicht interdisziplinäre Sichtweise der Mathematik zwischen Computersimulation, reine Mathematik. Es kann man nicht wirklich sagen, wann das angefangen hat, aber es gehört genau zu meinem Charakter, weil ich da alles möglich machen kann. Ja.
Es heißt, dass uns das statistische Denken ganz besonders schwer fällt. Das hat zum Beispiel auch Nobelpreisträger Daniel Kahnemann geschrieben in seinem Buch Schnelles Denken, langsames Denken. Vielleicht haben Sie eine Erklärung, warum das so
statistische
ist.
Statistisches Denken kommt uns schwer? Ich möchte das widersprechen. Nein, ich denke, wir machen das jede Minute, jede Sekunde. Also wir machen genau, was wir glauben, wahrscheinlichste ist. Ja,
genau das sagt er, ist das Problem, weil wir aus unvollständigen Angaben dann gleich Annahmen machen. Und die sind oft falsch. Und die Statistik zeigt dann aber etwas anderes. Warum liegt das? Es ist ja ein menschliches Problem, was dahinter steckt.
Vielleicht ist es ein menschliches Problem. Ich denke, nein, das ist einfach ein menschlicher Charakter, weil wir immer wieder neue Varianten einer Möglichkeit sehen. Also wir wollen etwas erreichen, aber da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir das erreichen können. Und da vielleicht wählen wir gerade in dem Moment den falschen Weg, aber wahrscheinlich aber auch. Deswegen.
Und Sie gehen so weit zum Äußersten, dass Sie sagen, Sie möchten alles, was Sie im Leben erleben, auch mathematisch angehen. Sie gehen sogar bis zum Tanzen. Inwiefern das?
Also ich bin nicht so ein Mathematik-Freak, der alles mathematisch sieht, aber ich freue mich, wenn ich in etwas, was ich mag, die Mathematik erkennen kann. Das war mit Fußgänger und dann wurde mal mir gefragt, ob diese Sache der Fußgängertheorie auch für Tanzen möglich wäre.
Ich habe gesagt, über das Modell haben wir eben gesprochen, Anfang der Sendung. Ja,
genau. Es ist natürlich, wenn ich denke, Tanzen muss zumindest den Rhythmus halten, aber muss nicht die Füße treten. Ne? Das ist auch, man muss aufpassen. Also es gibt Komponenten, die man auch mit Tanzen in Mathematik bringen kann. Es wäre sehr nett, später vielleicht ein Modell für tanzende Paare zu erzeugen.
Wie kann das aussehen?
Das muss zumindest zwei Gleichungen sein, weil zwei Menschen und eine Verbindung, weil sie gehen zusammen, also ein gekoppeltes System, sagen wir so, und etwas, der Takt gibt.
Ne? Wie muss der Einlasskanal eines Zylinderkopfs gestaltet sein, damit der Motor möglichst wenig Sprit verbraucht? Alfio Borsi in SWR1, Leute, das ist eine Frage, mit der Sie sich beim wissenschaftlichen Rechnen auch befassen. Inwiefern?
Ja, stimmt. Also das Problem war eigentlich in der Zeit, wo ich in der Industrie war, und das gehört auch zu dieser Fachdisziplin hier. Und es geht darum, dass man bis jetzt, also vor allem mit Versuchen, Idee entwickelt hat, wie dieser Kanal gebaut werden sollte, damit weniger Sprit, weniger Ausgas, also weniger CO2 und so weiter erzeugt wird. Aber dann später in den mathematischen Bereich hat man die Optimierung Fachdisziplin entwickelt, wo man sehen kann, das Problem kann man mathematisieren, also man will maximieren von, weiß nicht, also minimieren vom Konsum von Sprit, und das Problem wird gelöst und TAC ist der schönste Einlasskanal da. Also das gehört zur Optimierung jetzt, Formoptimierung.
Optimierung ist auch ein Stichwort in Sachen Abgasskandal. Da kommt man natürlich dann auch gleich darauf. Ab dem kommenden Jahr dann auch Dieselfahrverbote für ältere Diesel in Stuttgart. Inwiefern ist denn damals, als Sie in der Industrie tätig waren, inwiefern ist denn da vielleicht auch eine Industrie auf Sie zugekommen, um schnellere, um optimalere Lösungen zu finden?
Ja, also ich war in einer Gruppe von circa 50 Leute, viele Wiki-Experte, Ingenieure und Mathematiker, die seit 20 Jahren diese Modelle entwickeln. Und tatsächlich war schon damals war schon ein großes Problem, diese Abgas zu reduzieren, so weit wie möglich. Ja.
Eben auch zu tricksen.
Ja, also keiner hat damals gedacht, dass man auch diese Tricks macht. Und das gehört natürlich nicht zur Wissenschaft und weder zu Ingenieurwesen. Und das ist wirklich schade, dass die Industrie kurze Lösungen gegriffen hat. Und das schadet nur die Industrie und auch die Glaubwürdigkeit der Menschen.
Jetzt gibt es
für einen Techniker ist sicher keine gute Lösung. Also das ist nicht Sinn der Sache. Ja.
Jetzt gibt es ab September neue Messungen, wo die Industrie dann eben auch nicht hinterherkommt. Mhm. Chemische Reaktionssysteme sind da auch ihr Spezialgebiet. Also die Entwicklung, heißt es, würde sehr viel länger brauchen. Im Grunde bräuchte man 3 Jahre dafür. Können Sie das einordnen? Ja, ja. Ist es tatsächlich, wenn man denkt, die Welt wird immer schneller, auch die Wissenschaft wird schneller, ist das realistisch?
Ja, die Frage ist, dass wir immer diesen Druck haben, dass wir immer schneller sein sollten. Aber es lässt sich nichts zaubern. Die Wahrheit, also ob das möglich ist oder nicht, dauert Zeit. Es kann auch viel länger als 3 Jahre sein. Vielleicht man muss auch akzeptieren, dass man kleinere Motoren baut, kleinere Autos und menschliche Lösungen sucht, die nicht Tricks sind, sondern dass man sagt, okay, wir haben falsch gemacht, versuchen wir kleine Motoren zu bauen, die weniger.
Sie sagen Gas kleine haben. Motoren, wenn Sie den kleine Markt Auto. Anschauen, dann ist das aber wenig realistisch.
Ja, das ist genau der Punkt. Es wird ein Auto versprochen, die noch schneller und noch größer sein werden und die Abgas werden kleiner sein. Das ist ein Widerspruch an sich. Also es geht darum, dass man akzeptiert, wenn man in Einklang, sagen wir, zur Natur und zum Menschen leben wollte oder will, dann musste man auch diese Lösungen überlegen. Ne?
Wo sehen Sie die Verantwortung? Werden da falsche Reize gesetzt in der Industrie? Ist es die Politik? Ist es der Bürger selbst?
Ja, also ich glaube, das Problem ist, dass die Industrie alles verspricht, was irgendwie zu einem neuen Produkt kommt und das neue Kunden bringt. Aber das ist vielleicht war übertrieben, was sie versprochen haben. Und die Politik hat Angst, gewisse Maßnahmen zu setzen. Zum Beispiel, dass man sagt, ihr fahrt keine Autos. Und so kommt zu diesem Zusammenspiel, wo viel versprochen wird, viel wird vereinbart, die man eigentlich nicht erreichen kann. Ja. Also ich habe Zweifel, dass es funktioniert.
Sie sind Mathematikprofessor und widmen sich im wissenschaftlichen Rechnen inzwischen auch immer mehr Fragen, die aus anderen Bereichen kommen, wie zum Beispiel aus der Chemie oder aus der Biologie. Ja. Wachsen da die unterschiedlichen Fachrichtungen zusammen?
Ja, auf jeden Fall. Also Mathematik wächst zusammen mit Biologie sehr viel, auch mit Soziologie. mit Wirtschaft, vor allem mit Finanzmathematik, haben wir eine große Explosion der Zeit. Und alle anderen Bereiche erkennen, dass Mathematik eine nützliche Sache ist. Sagen wir so, eine Sache oder ein Tool oder ein Werkzeug oder vielleicht eine Denkweise, die hilft. Ich will nur zitieren von Werner von Siemens, der sagt, ohne Mathematik tappt man im Dunkeln. Ne? Also ich denke, das nutzt alle. Ja.
Ein Lehrbuch von Ihnen stand jetzt zum Beispiel auch im Sommersemester auf dem Lehrplan der Technischen Universität in München. Und da war ich erstaunt zu lesen, dass vor allen Dingen darüber diskutiert werden sollte. Das erwartet man an einer Technischen Universität gar nicht.
Naja, die Technische Universität München, wie alle Technischen Universitäten in Deutschland und ich denke in der Welt, heißt nicht nur, dass man Ingenieurwesen hat, wo ein zum bestimmte technische Probleme zugreift, sondern wird auch Grundforschung gemacht in Mathematik, Physik und andere Fächer. Und diskutieren von meinem Buch heißt auch, sich auseinandersetzen mit dem Thema, die das Buch präsentiert. In dem Fall war Quantenkontrolle. Und das ist auch sehr wichtig, wenn man dann zu praktischen, nützlichen Anwendungen geht, weil diese Denkweise und diese Strukturen, die man erlernt in der Theorie, dann zu Einsatz kommen.
Inwiefern verändert sich denn auch die Wissenschaft der Mathematik? Wir haben ja eine rasend schnelle Entwicklung auch in der Mathematik.
Ja, es entwickelt sich, es verkompliziert sich. Es gibt immer mehr unterschiedliche Fächer, die sich entwickeln, auch im Zusammenhang mit neuen Disziplinen. Und das ist aber die natürliche Entwicklung jeder Kultur, dass immer breiter wird und immer mehr tiefer geht. Wie es genau entwickelt, ich glaube, es gibt Probleme, die noch ungelöst sind, berühmte Probleme, aber es gibt auch neue Ideen, die neue Frage von anderen Disziplinen kommt. Und dann Mathematik wird so ermutigt, neue Strukturen zu bauen.
Ja, das scheint ganz besonders beim wissenschaftlichen Rechnen so zu sein. Es gibt so ein Institut auch in Heidelberg an der Universität. Und wenn man dort schaut, die sagen, im Grunde gehört dazu die Umweltwissenschaft, Geisteswissenschaft, psychologische Entscheidungsverhalten und organische Elektronik. Also im Grunde könnte man es verallgemeinern und sagen, zum wissenschaftlichen Rechnen gehört eigentlich alles.
Ja, aber das ist vielleicht, du musst top-down denken. Also es ist nicht, dass alle zum wissenschaftlichen Rechnen gehört. Das wäre ein bisschen zu viel gesagt, oder? Ja, ich würde umgekehrt sagen, dass mit wissenschaftlichem Rechnen kann man nützlich sein für andere Fächer, die sehr unterschiedlich sind. Also ich möchte die Dienste, von den Diensten von dieser Disziplin reden und nicht, dass da jetzt die Disziplin alles enthält. Ja,
das Sie haben nicht. Gerade ein Freisemester. Bereiten Sie da auch schon nächste Forschungsbereiche vor?
Ja, grundsätzlich, abgesehen davon, dass ich ein neues Buch schreibe über mathematische Probleme, ich möchte noch mal mehr in Richtung Mikrobiologie gehen. Das heißt, ich werde nicht Mikrobiologie machen, aber sehen dort, wo Probleme gibt, die man mit der Mathematik besser strukturieren kann oder verstehen kann. Zum Beispiel Bewegung von Proteinen auf eine Zellmembrane, gibt es Frage, ob vielleicht diese Bewegung eine gewisse Struktur hat. Und wenn man das weiß, dann kann man besser die Mikroskopie anwenden. Also ich hoffe, ich kann was Neues machen, ja.
Sie haben in Österreich, in Italien und in Großbritannien geforscht und Sie sagen, die Sprache der Wissenschaft ist Ihnen ganz besonders wichtig. Ist sie denn überall gleich verständlich?
Ja, es ist überall gleich verständlich, wenn man technisch spricht, also vom Fach Mathematik spricht.
Die mathematischen Formeln sind überall verständlich.
Das sind die gleich. Was anders ist, vielleicht der Einsatz, wie man zusammenarbeitet und diskutiert, das ist ganz anders.
Also bei Ihnen kommt das italienische Temperament da mal durch?
Ja, das kommt sicher durch. Und für mich war eine Überraschung, dass in England genauso temperamentvoll besprochen wird. Wenn ein Seminar kommt, dann wird diskutiert und wirklich diskutiert. Eine sagt, das ist nicht korrekt oder das sollte so besser sein. Und es wird wirklich diskutiert. In Deutschland eher weniger. Man versucht ja nett zu sein und sagen, okay, dann vielleicht besprechen wir später, ja. Das ist, sagen wir, der Unterschied in der Sprache, aber sonst ist gleich überall das Gleiche. Ja.
Ja, die unterschiedlichen Kulturen kommen da zusammen. Sie plädieren auch für einen anderen Umgang mit der Mathematik in den Schulen. Wie kann der denn aussehen?
Ja, wie gesagt, und auch weil in das Buch, was ich geschrieben habe, ich bin überzeugt, dass man die Mathematik mehr an die Menschen kommen sollte. Es ist auch ganz wichtig für die Entwicklung, technologische Entwicklung und so. Es tut mir immer wieder leid, wenn jemand trifft mich und sagt, ah, Sie sind Mathematiker, ah, mein Gott, ich war so schlecht in Mathematik.
Das war auch die Reaktion, die es hier bei uns in der Redaktion erstmal gab, ja.
Ja, und das, ich denke, das ist genau das Problem. Mathematik ist sowas Schönes wie Kunst, würde ich sagen. Aber wenn man Mathematik durch Rechnung und diese Rechnen, das Formel, das ist genau, warum die Leute das langweilig finden. Ich finde auch selber langweilig.
Aber das ist ja auch Mathematik. Nie. Also Sie können ja nicht sagen, dass wir können davon abweichen. Ja. Wie können wir es dann anders angehen? Es muss andere Lösungsansätze geben.
Ja, es geht darum, dass man versteht, dass zuerst es geht um das Schöne. Warum ist diese Formel so schön und universal? Warum? Woher es kommt? Was war die Geschichte zum Beispiel? Und warum ist das universal? Warum diese berühmte Zahl Pi? So, egal welche Kreise ich male, es ist immer Pi, dieses Verhältnis vom Radius.
Dann sagen Sie uns die berühmte Geschichte zur Zahl Pi. Begeistern Sie uns damit.
Ah, die berühmte Geschichte. Also zum Beispiel, diese Zahl Pi kennen wir schon seit 6000 Jahren, also schon bei der Sumererzeit hat man diese 3,14 gehabt. Aber es ist nicht diese Zahl an sich, das schön ist. Ich meine, 3,14 und so weiter ist nicht das Wichtige. Wichtig ist, dass man irgendwann einmal erkennt, das war vielleicht später, dass wenn ich den Umfang von meinem Kreis durch seine Durchmesser mache, das ist diese Zahl immer gleich, egal wie groß dieser Kreis ist. Also es gibt etwas Universelles, ne? Und das bringt uns zur Philosophie, zur Plato-Geschichte, ne? Der Sinn von Schönheit ist abstrakt, meine. Wir sehen Kreise jeden Tag, aber wir denken immer an das Gleiche. Ne? Und diese Idee von dieser abstrakten Kunst, das ist, was Mathematik begeistern, für die Leute begeistern sollte. Ja.
Ich höre daraus, Mathematik und Philosophie sollte man mehr kombinieren.
Auch, Philosophie ist so wichtig, damit wir uns besser verstehen und die Menschen andere verstehen und die Welt verstehen. Also vielleicht sollte man mehr Mut haben, etwas abstrakter zu sein und die Leute begeistern von Sachen, die universale Schönheit haben. Und Mathematik gehört dazu.
Ja. Vielleicht kann das ja eine Anregung für den einen oder die andere Mathematiklehrerin auch sein.
Ich hoffe, ja.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Alfie Borsi.
Ja, danke vielmals für die Einladung. Sehr schön. Danke.
Eins gehört.